ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind bei den Tagesthemen. Spionagegeschichten aus dem wahren Leben sind offenbar genauso zwielichtig und mysteriös wie die literarischen Vorlagen. Als man den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter im März bewusstlos auf einer Bank im englischen Salisbury fand, da war ganz schnell klar, das waren die Russen. Jedenfalls erklärte das die britische Regierung umgehend. Konnte ja nur Russland gewesen sein, weil die das Nervengift Novichok hergestellt hatten. Inzwischen aber ist klar, auch Länder im Westen kannten die Geheimnisse des Giftes. Und dass das so war, daran hat der Bundesnachrichtendienst offenbar einen entscheidenden Anteil, wie Christian Feld und Arne Hell berichten.
Spurensuche nach einem mysteriösen Mordversuch. Wer wollte den früheren Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter vergiften? Es dauert nicht lange, bis die Ermittler verkünden, hier wurde das hochgiftige Novichok eingesetzt. Und aus Sicht der britischen Regierung ist klar, es wurde im vergangenen Jahrzehnt in Russland produziert. Recherchen von WDR, NDR, Zeit und Süddeutscher Zeitung zeigen, diesen chemischen Kampfstoff kennt der Westen sehr genau, seit mehr als 20 Jahren.
Der Bundesnachrichtendienst hat in den 90er Jahren einen russischen Wissenschaftler als Quelle geführt, der dann angeboten hat, eine Probe dieser neuen Kampfstoffklasse Novichok in den Westen zu bringen. Und das hat er letztlich auch getan.
Der BND erfuhr nach Analyse in einem Labor in Schweden die genaue Zusammensetzung von Novichok. Er teilt sein Wissen über das hochgefährliche Nervengift mit wichtigen NATO-Partnern. Dabei hatte der Kreml schon 1987 beteuert, die Produktion von Giftgas eingestellt zu haben. Später folgte gemeinsam mit den USA die Erklärung, alle Bestände offenzulegen. Und doch, so schildert es der Chemiewaffenexperte Hans Rühle, arbeitete die Sowjetunion weiter heimlich an Novichok.
Die Russen haben versucht, und es ist ihnen eben gelungen, einen Kampfstoff zu entwickeln, der dieses Verbot umgangen hat, und zwar dadurch, dass es eben kein unitärer, giftiger Kampfstoff war, sondern er zusammengesetzt war aus zwei völlig ungiftigen Ingredienzien.
Es sind die 90er Jahre, kurz nach der deutschen Einheit. Helmut Kohl weiß durch die Probe, die der BND besorgt hat von Novichok, und er weiß, dass die Sowjetunion etwas verschweigt. Trotzdem machen die Deutschen den Skandal nicht öffentlich.
Anfang der 90er Jahre hatten wir die beste Zeit in den Beziehungen Europas, Deutschlands und des Westens mit der Sowjetunion.
Das sind ja ganz andere Zeiten gewesen, als wir sie heute erleben. Man hat einen stillen Weg der Verständigung gesucht. Man hat den Russen gesagt, wir wissen, was ihr da tut. Wir halten es für falsch, dass ihr es tut. Aber man hat sich eben entschieden, aus all dem keinen politischen Vorwurf zu machen.
Zurück in die Gegenwart. Mit Blick auf den Fall Skripal zeigt die Recherche zweierlei. Einerseits bleiben die offiziellen Aussagen Russlands zu Novichok widersprüchlich.
Da wird gemauert, da wird gelogen, das muss man irgendwie leider sagen. Und genauso richtig bleibt auch, dass die sehr frühe britische Festlegung zu sagen, es kann nur aus Russland gekommen sein, dass die falsch ist. Novichok ist seit vielen Jahren ein Geheimnis, das auch im Westen bekannt gewesen ist.
Ungelöst bleibt also weiterhin die Frage, wer wollte Sergei Skripal und seine Tochter durch das aggressive Gift ermorden?
Zur deutschen Politik und einer wichtigen Debatte im Bundestag, einer der wichtigsten überhaupt. Denn bei der Haushaltsdebatte kommt traditionell alles auf den Tisch, was sich eine Regierung so vornimmt. Die Opposition darf eröffnen, die Kanzlerin verteidigt und dann geht's los mit dem Schlagabtausch, den Angela Merkel ja schon häufig mitgemacht hat. Doch diesmal muss sie sich zum ersten Mal in einer Generaldebatte anhören, was die AfD zu sagen hat. Die neue Oppositionsführerin, die ihrerseits allerdings selbst schon eigenen Ritualen folgt, sie fährt mal wieder die Krallen aus. Michael Stempfle über kratzbürstige Angriffe und die Vogelstrauß-Kanzlerin heute in Berlin.
Im Vorbeigehen noch schnell ein Geburtstagsgruß für den Gesundheitsminister. Das sind Merkels letzte Sekunden vor dem großen Schlagabtausch. Gleich weht hier ein anderer Wind. Auf dem Spielfeld der deutschen Politik ist es rauer geworden. Merkels Taktik?
Guten Morgen.
Als würde das Match jetzt
Meine
erst beginnen.
Damen und Herren.
Dabei hat es zuvor schon eine andere Rede gegeben, und zwar von Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD. Für viele eine Provokation und für Merkel offensichtlich ein Foul.
Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Attacken aushalten, auf den Schiedsrichter hoffen.
Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung.
Gelbe Karte für den Angriff von rechts. Der von links hingegen im Rahmen der Spielregeln. Die Fraktionsvorsitzende Wagenknecht wirft Merkel gekonnt Schwächen vor.
Dass solche Reden, wo Menschen gegeneinander ausgespielt werden, wo Menschen herabgesetzt werden, dass solche Reden hier im Bundestag möglich geworden sind, das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und Sie denken noch nicht mal drüber nach, diese Politik endlich zu verändern. Ich finde das wirklich zum Verzweifeln. Das kann doch nicht so weitergehen.
Die Spielführerin der Regierung in der Defensive, zumal die Mannschaftskollegen von der SPD gelegentlich auf die Seite der Opposition wechseln. Vor allem beim Thema Bundeswehretat.
Und jetzt frage ich mal auch an die zuständige Ministerin. Sie haben in den letzten 2 Jahren das Geld, was Sie bekommen haben, nicht ausgegeben.
Und eine Friedensmacht, Frau Merkel und Frau von der Leyen, ist man nicht. Indem man einerseits immer über Europa und gemeinsame Außenpolitik redet und auf der anderen Seite dann eben doch wieder nur den Etat für die deutsche Bundeswehr aufstockt.
Merkel wie eine Mauer vor ihren Unionsministern, vor Ursula von der Leyen und, das könnte ihr besonders schwerfallen, vor Horst Seehofer.
Und mit Verlaub, ich muss mal ehrlich sagen, wenn man am 19. April, und wir sind noch nicht mal 100 Tage im Amt, etwas hört über Missstände im BAMF, die Missstände sind, nun zu sagen, der Minister hat die Sache nicht im Griff, also da muss ich echt sagen, ist auch ein bisschen komisch. Und da Koalitionsfreunden wollte ich das nochmal angemerkt haben.
Jämmerlich mag der politische Gegner denken und setzt voll auf Zermürbungstaktik.
Bislang, Herr Seehofer, überzeugen uns Ihre Taten in der Einwanderungspolitik nicht. Und Ihr Aufklärungswille und das Streben nach Transparenz in der Frage Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge auch nicht. Um es anders zu sagen, Sie sind einen Schritt entfernt von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
Merkels Motto, jetzt bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen und die geplanten Vorhaben umsetzen.
Ja, die letzten Jahre haben wir schon viel gemacht, aber noch nicht genug. So ist das Leben, Herr Bartsch. Sonst müssten wir irgendwann aufhören, Abgeordnete zu sein.
Und auch das gehört zum Schlagabtausch, die Spielanalyse danach.
Die Bundestagsdebatte Konsens, Konflikte und Krawall. Ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Ohne Bestäubung gibt es bekanntlich kein Leben. Daran muss die Kanzlerin heute im Deutschen Bundestag wohl gedacht haben. Am Ende ihrer Rede ist sie jedenfalls bei den Bienen angekommen. Die stünden pars pro toto für Artenvielfalt. Und dann erinnert Angela Merkel noch an den Weltbienentag am 20. Mai. Es ist eine kluge, engagierte Rede der Kanzlerin, eine ihrer besseren. Klug, weil sie mit keinem Wort auf die rüden Angriffe und verbalen Entgleisungen der AfD eingeht. Deren Fraktionschefin Alice Weidel schwadroniert von Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierten Messermännern, erinnert so an dunkelste parlamentarische Zeiten in Deutschland, hat aber ansonsten nicht viel zu bieten. Keine eigenen Akzente, dafür immer wieder das bekannte Eindimensionale gegen Flüchtlinge, gegen Integration, gegen Europa, eigentlich gegen alles. Weidel und die AfD wollen offensichtlich nur eins, provozieren. Nach Alice Weidel wird das Niveau dann besser, es geht auch um Inhalte. Die Bundeswehr braucht Ausrüstung, nicht Aufrüstung, ruft die Kanzlerin beispielsweise den Kritikern eines steigenden Wehretats zu. Erfreulicherweise ist auch viel von Verantwortung die Rede, von klaren Bekenntnissen zu Europa. Es entsteht der beruhigende und erfreuliche Eindruck, dass hier zwar um Positionen und Details gerungen wird, so muss es ja auch sein, aber dass Regierung und Opposition doch einen proeuropäischen Grundkonsens haben. Also alle Parteien, bis auf die sogenannte Alternative. Aber das hatten wir ja schon. Ich bin dann auch eher bei den Bienen und ihrer wichtigen Rolle für das Leben.
Reinhard Becker kommentierte. Nach der Haushaltsdebatte im Bundestag flog die Kanzlerin direkt heute Nachmittag ins bulgarische Sofia zum EU-Gipfel, bei dem die Staats- und Regierungschefs morgen über mögliche neue Mitglieder aus dem Balkan sprechen wollen. Doch alles überlagert gerade Die Sorge um das Atomabkommen mit dem Iran und dem Ärger über den Ausstieg Donald Trumps. EU-Ratspräsident Donald Tusk verstieg sich heute zu dem Satz, wer solche Freunde wie Trump hat, braucht keine Feinde. Und rief die EU dazu auf, jetzt erst recht standfest und geschlossen an dem Iran-Abkommen festzuhalten. Markus Preis ist für uns in Sofia ja. Ist denn die EU in diesem Fall tatsächlich mal geschlossen?
Ja, geschlossen ist er auf jeden Fall in dem Bemühen, das Iran-Atomabkommen aufrechtzuerhalten. Aber weniger geschlossen wahrscheinlich in der Frage, wie weit man da gegenüber den USA gehen kann. Denn man diskutiert jetzt über Gegenmaßnahmen, über Ausweichmöglichkeiten, um eben die USA aus dieser Sache ein Stückchen herauszuhalten. Aber damit riskiert man natürlich neuen Streit mit Donald Trump. Und die Interessen sind da etwas unterschiedlich. Länder mit einer starken Exportwirtschaft, wie Deutschland beispielsweise, sind da etwas zurückhaltender als zum Beispiel Frankreich, die sagen, die Europäer dürfen keine Vasallen der USA sein. Aber ein mit den Gesprächen Vertrauter sagte mir heute Abend noch, insgesamt müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir dürfen uns da nicht stärker reden, als wir auch sind.
Markus, was sind denn die Instrumente, die die EU jetzt einsetzen will, um den europäischen Firmen zu helfen, die Trump bestrafen will, wenn die weiterhin mit dem Iran Geschäfte machen?
Das sind heikle Fragen und die werden genau jetzt in diesen Minuten diskutiert. Ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist, dass man versucht, die Banken, die ja diese Geschäfte nicht finanzieren wollen im Iran, weil sie Sorgen haben, dass sie dann eventuell in den USA Probleme bekommen, dass man denen etwas entgegensetzt, indem man nämlich die Europäische Investitionsbank Kredite für Iran-Geschäfte geben lässt. Da muss man aber auch wissen, auch diese Bank ist in den USA aktiv. Und ein anderer Punkt ist, die EU überlegt, eine alte Richtlinie wieder hervorzukramen, die schon mal eingesetzt wurde, die es Firmen explizit verbietet, sozusagen auf diese Sanktionen zu reagieren, die sie also verpflichten würde, im Iran zu bleiben. Das würde dann auch bedeuten, dass diese Firmen, wenn sie dann beispielsweise in den USA Probleme bekommen, entschädigt werden müssen. Und da sagen Experten, das geht vielleicht bei Mittelständler, aber mit Sicherheit nicht bei Großkonzernen.
Und die Frage ist ja, werden sich die Firmen überhaupt darauf einlassen?
Ja, da gibt's eine Nachricht von heute Abend, die da Bände spricht. Der französische Energiekonzern Total, der hat im vergangenen Juli 5 Milliarden Euro zugesagt, im Iran zu investieren. Heute Abend hat er gesagt, man wird sich bis November aus dem Iran zurückziehen, wenn man keine Garantien bekommt, dass man eben wegen dieses Iran-Geschäfts keine Probleme in den USA bekommt. Nur Total hat diese Garantien in Washington angefragt, nicht bei der EU.
Danke, Markus Preis, für die Informationen aus Sofia. Die Art und Weise, wie der Rundfunkbetrag erhoben wird, der steht derzeit beim Bundesverfassungsgericht auf dem Prüfstand. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten mit Susanne Daubner.
Den Richtern liegen 4 Beschwerden vor, 3 von Privatleuten und eine vom Autoverleiher Sixt. Dabei steht nicht das öffentlich-rechtliche System zur Debatte, sondern das genaue Finanzierungsmodell. Der Beitrag beträgt zurzeit monatlich 17,50 Euro. Er wird pro Haushalt erhoben, gleichgültig wie viele Menschen darin leben oder ob überhaupt öffentlich-rechtliche Angebote genutzt werden.
Mit wenigen Worten bringt einer der Beschwerdeführer kurz vor der Verhandlung auf den Punkt, warum er den Rundfunkbeitrag nicht zahlen will.
Ich nutze keinen Rundfunk.
Der Beitrag verstoße gegen den Gleichheitssatz im Grundgesetz, weil trotzdem alle zahlen müssen, die eine Wohnung haben. Die Sender halten dagegen, in der Wohnung werde Rundfunk konsumiert und statistisch würden fast alle auch Geräte haben, um Radio oder Fernsehen zu empfangen. Die wenigen Ausnahmen zu berücksichtigen, sei viel zu aufwendig. Ein weiterer Vorwurf der Kläger? Der Rundfunkbeitrag sei eine Steuer. Der Unterschied? Steuern darf der Staat ohne direkte Gegenleistung für den Bürger erheben. Für eine solche Steuer wären die Bundesländer, die das Gesetz erlassen haben, aber gar nicht zuständig. Ein Beitrag hingegen darf nur für eine konkrete Gegenleistung verlangt werden. Die Bürger müssen zumindest die Möglichkeit haben, das Angebot auch zu nutzen. Fast jeder profitiere von der Gegenleistung, sagen die Sender. Außerdem sei die Finanzierung enorm wichtig für
die Unabhängigkeit unserer Programme als eine ganz wichtige Grundentscheidung unserer Demokratie in Deutschland.
Das Urteil aus Karlsruhe wird in einigen Monaten erwartet.
Bei einem Angriff in Nordsyrien im Februar ist wahrscheinlich Chlorgas eingesetzt worden. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen teilte mit, bei Untersuchungen von Proben aus der Stadt Saraqib seien Spuren der Chemikalie festgestellt worden. Die Organisation machte keine Angaben dazu, wer die international geächtete Waffe bei dem Angriff auf das Rebellengebiet eingesetzt hat. Das gehört nicht zu ihrem Mandat. Nach der diplomatischen Verstimmung zwischen Nordkorea und den USA steht das historische Treffen zwischen Machthaber Kim und Präsident Trump weiter in Frage. Die USA haben laut Präsident Trump keine Kenntnis von einer Absage Nordkoreas. Wir haben nichts gehört, sagte Trump in Washington. Pyongyang hatte damit gedroht, das für Mitte Juni geplante Gespräch mit den USA platzen zu lassen. Grund sei ein Militärmanöver von Südkorea mit der US-Armee.
Eine europäische Datenschutzgrundverordnung, man ahnt es schon, könnte ähnlich kompliziert sein, wie ihr Name klingt. Aber spätestens seit dem Facebook-Desaster wissen wir, wie leicht es ist, an unsere Daten zu gelangen und was dann hinter unserem Rücken mit Adresse und Likes so alles getrieben wird. Spätestens jetzt sollten wir uns darum kümmern, dass unsere Wege im Netz nur wir selbst bestimmen. Insofern, ja, die Verordnung ist ein wenig kompliziert, aber gründlich notwendig. In 10 Tagen tritt sie in Kraft. Was ändert sich mit der EU-Datenschutzverordnung? Kurz erklärt von Christian Feld.
Darf ich vorstellen? Das ist mein digitaler Zwilling. Je fleißiger ich hiermit teile, klicke, like, desto detaillierter wird er. Was sind meine Vorlieben? Wo bin ich? Was kaufe ich ein? Unternehmen ziehen daraus Schlüsse. Scheinbar passende Werbung mag noch harmlos sein, aber was ist, wenn eine Bank mich wegen der Informationen nicht für kreditwürdig hält? Datenschutzerklärungen sind oft ellenlang und in feinstem Juristendeutsch. Das soll besser werden. Die Texte müssen klar und für jeden verständlich formuliert werden. 2011 musste der Jurastudent Max Schrems noch hart dafür kämpfen, dass ihm Facebook verrät, was alles über ihn gespeichert ist. In Zukunft haben wir ein Recht auf unkomplizierte Auskunft, was gespeichert ist, auf Korrektur und auf Löschung. Wir müssen auch eine Kopie der Daten bekommen, wenn wir zum Beispiel von einem sozialen Netzwerk zu einem anderen wechseln wollen. Grundsätzlich gilt, es sollen nur so viele Daten gesammelt werden, wie nötig. Eine Wetter-App braucht keinen Zugriff auf mein Adressbuch und auf meine Fotos. Wer sich über Verstöße beschweren will, muss sich nicht mehr an Aufsichtsbehörden an den Firmensitzen wenden, zum Beispiel in Irland. Das geht jetzt im eigenen Land und auf Deutsch. Neu und wichtig, die Strafen werden deutlich schärfer. Zurzeit beträgt das Bußgeld bei uns maximal 300.000 Euro. Demnächst sind es 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, was höher ist. Bei Facebook beispielsweise wären das 1,3 Milliarden Euro Strafe. Welche Folgen hat diese Verordnung für Internetgiganten, kleine Unternehmen, Behörden, Vereine, Website-Betreiber? Das ist bis ins Letzte noch nicht absehbar. Das Gesetz ist sehr komplex. Vieles werden Gerichte in den kommenden Jahren zu klären haben. Zumindest Verbraucherschützer sind jedoch zuversichtlich, dass wir hiermit unseren digitalen Zwilling besser kontrollieren können, wenn wir denn wollen.
Ob wir es wollen oder nicht, derzeit plinkt es in unserem Postfach mehr als gewöhnlich. App-Betreiber, Online-Händler, unsere sozialen Netzwerke, alle wollen, dass wir zustimmen, und zwar jenen Richtlinien, die die neue Datenschutzverordnung verlangen. Regeln, die unsere persönlichen Daten sicherer machen sollen, mit einem Klick für uns erledigt. Und diese Grundsätze gelten auch für jede Firma, auch wenn sie noch so klein ist und nur eine Homepage betreibt. André Katschall hat auf dem Datenschutzkongress in Berlin nachgefragt, warum manche jetzt überfordert sind.
Eine Frage beherrscht den Datenschutzkongress in diesem Jahr. Was wird sie bringen? Die neue Verordnung. Datenschützer hoffen mehr Sicherheit für die Nutzer, deutlich mehr Verwaltungsaufwand, befürchten Unternehmen. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz betont die Vorteile.
Die Rechte der Nutzer stärken, indem eben mehr Informationspflichten der Unternehmen bestehen, in denen Einwilligungen nicht irgendwo in AGBs versteckt, sondern klar sein müssen, dass der Nutzer auch frei und informiert ist, indem er zum Beispiel, wenn er Anbieter wechselt, auch seine Daten mitnehmen kann. Das sind alles zusätzliche Rechte sozusagen, dass der Nutzer stärker als bisher weiß, was mit seinen Daten geschieht.
Dieses Berliner Softwareunternehmen bietet spezielle Datenbanksysteme für die Wirtschaft an. Bislang lag der Fokus hier vor allem darauf, Programme zu liefern, die sicherstellen, dass Daten nicht verloren gehen. Für die Zukunft aber gilt, Unternehmen, die zu viele Daten sammeln, haben auch ein Problem. Sie verstoßen gegen die neue Verordnung, dann drohen empfindliche Strafen.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum alle schreien, weil jetzt ist ein großes Risiko dabei, erwischt zu werden, weil man das, was man tut, mit personenbezogenen Daten viel deutlicher sagen muss, darüber Auskunft geben muss, vorher fragen muss und wenn man es anders macht, darauf reagieren muss, wenn jemand das verlangt.
Ein einfaches Beispiel, wie man es in Zukunft richtig macht. Dieses Kontaktformular auf der Homepage. Das Unternehmen darf nur die nötigen Angaben als Pflichtfeld verlangen. Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Unternehmensname.
Der Rest hat an der Stelle nichts verloren. Er kann uns noch sagen, wie seine Telefonnummer ist und was er in diesem Unternehmen tut. Wenn er es nicht will, es ist zur Abwicklung des Geschäftsvorfalls nicht notwendig.
Nicht immer ist die Lösung so einfach, warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Obwohl seit 2 Jahren bekannt ist, dass die Verordnung kommt, befürchten viele Unternehmen ungewollt gegen die neuen Regeln zu verstoßen.
Wir haben hunderte von Informationsveranstaltungen gemacht in den Kammern. Wir haben den Unternehmen dies auch beigebracht. Aber es gibt so viele Fragen, die mit der Datenschutzgrundverordnung einhergehen, so viel Rechtsunsicherheit, so viel Unklarheit, dass bis heute vieles nicht gelöst ist.
Viel Zeit bleibt nicht mehr. Das Regelwerk gilt ab Freitag kommender Woche.
Die Lkw-Maut wurde 2005 mit Verspätung eingeführt wegen technischer Probleme. Der Streit über die Entschädigung für die Einnahmeausfälle beschäftigte über Jahre ein Heer von Anwälten bis heute. Noch einmal Meldung mit Susanne.
Die Bundesregierung und die Betreibergesellschaft Toll Collect haben sich auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Er beläuft sich auf rund 3,2 Milliarden Euro zugunsten des Bundes, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Darin eingerechnet ist, dass der Bund im August Toll Collect Anteile übernimmt, wenn der Betreibervertrag ausläuft. Das zuständige Schiedsgericht muss noch zustimmen. Zu dem Toll Collect Konsortium gehören Daimler, die Telekom sowie der französische Autobahnbetreiber Cofiroute. Der ehemalige Wirtschafts- und Außenminister Gabriel sorgt mit seinem geplanten Einzug in den Verwaltungsrat von Siemens Alstom für Diskussionen. Die Partei Die Linke kritisierte, Gabriel habe den Zusammenschluss von Siemens und Alstom selbst mit eingefädelt. Die Organisation Lobby Control forderte eine längere Karenzzeit, nämlich von 3 Jahren, wenn Minister im Amt mit Unternehmen befasst gewesen waren. Gabriel erklärte, er werde frühestens ab März 2019 für die Tätigkeit zur Verfügung stehen. Die Börsendaten. Der Dow Jones in New York lag am Abend bei 24.769 Zählern. Der deutsche Aktienindex DAX legte zu auf 12.996 Punkte. Thema an der Börse war der schwache Euro. Mehr dazu von Anja Kohl aus Frankfurt.
Die italienischen Parteien Lega und 5 Sterne, die den Euro ablehnen, sind in Regierungsverhandlungen. Von einer Neuverhandlung des EU-Beitrages, einem Schuldenerlass und möglichen EU-Austrittes ist die Rede. Teils wurde dies dementiert, doch es sorgt für Unruhe. Bis zum Jahresbeginn war der Euro noch auf 1,25 Dollar gestiegen. Seither jedoch hat er eingebüßt. Er steht nun wieder bei 1,18 Dollar. Der Hauptgrund für die neuerliche Euro-Schwäche liegt in den unterschiedlichen Zinsen in den USA und im Euroraum. So liegt die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in den USA bei gut 3%. Deutsche Bundesanleihen werfen dagegen nur 0,6% ab. Eine solch große Lücke klaffte zuletzt vor rund 30 Jahren. In Dollarpapiere anzulegen ist lukrativer. Daher strömt Geld in den Dollarraum. Dies dürfte so bleiben, denn die Inflation zieht an. Die US-Notenbank bereitet bereits die nächste Zinserhöhung vor. Der schwächere Euro macht Reisen in die USA teurer. Waren die deutsche Unternehmen ins Nicht-Euro-Ausland exportieren, aber werden billiger.
Ein Unwetter mit einem Tornado hat im Landkreis Viersen in Nordrhein-Westfalen schwere Schäden angerichtet. Mehrere Häuserdächer wurden abgedeckt, umgeknickte Bäume blockierten Straßen. Mindestens 2 Menschen wurden bei dem Wirbelsturm verletzt. Das Unwetter habe sich nach ersten Polizeiangaben innerhalb von 10 bis 15 Minuten abgespielt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend noch an.
Irgendwie schien es nie richtig zu passen bei den Windsors. Prinz Philipp hatte zu wenig Geld, die falsche Religion und konnte sich nicht benehmen. Die angehende Queen hat ihn dann trotzdem genommen und war anfangs sehr amüsiert, als Sohn Charles Diana ehelichte in diesem aufgebauschten Traum aus Sahnebaiser. Später legte sich dann bei der Queen die Begeisterung wieder. Prinz William fiel doch tatsächlich auf eine nicht blaublütige herein und nun rattert am Wochenende die Hochzeitskutsche wieder übers royale Pflaster. Dann werden wir wohl auch ein Knutscherfoto von Prinz Harry und seiner Auserwählten zeigen können. Wäre ja ein Ding, wenn nicht. Bis dahin rauscht Hanni Hüsch durch den vorhochzeitlichen Wahnsinn.
Der Zylinder, das Hütchen für die Dame.
Regenschirm, obwohl die Sonne scheint. Feinste englische Etikette. Man weiß sich zu benehmen. Ihre Majestät haben geladen zum Gartenfest. Glückliches Britannien schwärmen die einen. Ein Themenpark à la Disneyland unken andere. Ach, apropos Amerika. Die Wege der Liebe sind unergründlich, überbrücken Kontinente, aber nicht jeden graben. Britisches Blaublut trifft auf US-Feministin mit afroamerikanischem Erbe. Und weil man dabei auch gleich eine ganze Familie heiratet, staunt die Insel nicht schlecht dieser Tage. Schock, Drama, Sensation, Britanniens Boulevardpresse speit Feuer. Im Mittelpunkt der Turbulenz Thomas Markle, der Vater der Braut, lebt zurückgezogen in Mexiko. Ihm obliegt die ehrenvolle Aufgabe, Meghan zum Altar zu führen. Genau hier, in der St. George's-Kapelle in Windsor. Aber wird wohl nichts. Mr. Markle sitzt immer noch nicht im Flieger. Altes Lied, altes Leid, Paparazzi. Dem Drängen eines Fotojägers hatte Papa Markle nachgegeben, sich ablichten lassen, auch bei der Anprobe fürs Hochzeitsoutfit. Alles fake, inszeniert für ein paar Dollar. Und um endlich Ruhe zu haben von der Meute, die ihn vorzugshalber beim Bierkopf abfing. Tochter Nummer 1 meldet sich aus Florida. Es war meine Idee, zu seinem Vorteil und dem der königlichen Familie. Alle sollten gut aussehen. Auch sie, die sich jetzt täglich und gegen Geld meldet, aber nicht eingeladen ist, genauso wenig wie Stiefbruder Tom. Der Fenstermonteur aus Oregon hatte Prinz Harry mit einem bitterbösen Brief über Meghan traktiert, sehr öffentlich. Kein Wunder, dass Vater Markle Herzprobleme plagen, aber da ist noch was in den rechten Boulevardblättern. Da ist auch ein untergründiger Rassismus, eine verhohlene Ablehnung Amerikas. Und sie ist geschieden. Was passiert mit Harry? Sie ist eben nicht Englands Rose, aber bei vielen Jungen ist Meghan längst Kult und Harry sowieso. In Windsor rüsten sie auf zum Spitzenspektakel des Jahres, der Boulevardkampagne und Familienkabale zum Trotz.
Und damit zum Wetter, Carsten Schwanke, wo wir hoffentlich beim Thema, Achtung Wortspiel, Hochzeit bleiben.
Definitiv bleiben wir beim Hoch beim Wetter, denn genau solches wird sich ab morgen bei den britischen Inseln breit machen, übrigens mit dem Namen Sven, und wird bis einschließlich Samstag zur Hochzeit für viel blauen Himmel und Sonnenschein sorgen. Ganz anders heute bei uns in Deutschland. Es gab ja, wie auch schon eben in den Nachrichten erfahren, diese Gewitter. Das war die Ausgangssituation heute Nachmittag. Viel Sonnenschein von Schleswig-Holstein über Hamburg bis nach Niedersachsen herein. Hier bei Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad. Genug Energie, dass sich ab ca. 16 Uhr in der Mitte Niedersachsens die ersten Gewitterwolken gebildet haben, die dann nach Nordrhein-Westfalen hineingezogen sind. Es gab Hagel, es gab ziemlich viel Regen örtlich, und zwar den meisten Regen innerhalb von nur 90 Minuten in Kirchdorf im Landkreis Diepholz mit 60 Liter pro Quadratmeter und den Tornado, von dem wir eben auch schon in den Nachrichten gehört haben, bei Viersen, der für dort große Schäden sorgte. Aber das meiste ist vorüber. Was jetzt in der Nacht noch bleibt, sind nur noch ein paar schlappe Regenschauer, vor allem in der Südhälfte unseres Landes. Im Norden klart es weitestgehend auf. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 8 und 12 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit viel Sonnenschein, zum Beispiel an der Ostseeküste, mit einem Mix aus Sonne und Wolken in der Mitte, mit relativ vielen Wolken im Nordwesten unseres Landes und schon wieder neuem Regen im Süden und im Südosten. Hieraus entwickeln sich zum Nachmittag hin erneut Schauer und Gewitter, vor allem ganz im Süden Bayerns und Baden-Württembergs. Ansonsten geht es oft freundlich weiter mit viel Sonnenschein im Norden. Allerdings im Nordwesten Niedersachsens, Emsland, Ostfriesland bleibt es auch nachmittags eher stark bewölkt. Deshalb bleibt es hier auch relativ kalt mit Höchsttemperaturen um 13 bis 14 Grad. Ebenfalls südlich der Donau ist es recht kühl mit 15 bis 18 Grad. Sonst werden 17 bis 23 Grad erreicht. Am wärmsten wird es rund um Berlin, in Brandenburg und in der Mecklenburgischen Seenplatte mit 24 bis 25 Grad. Der Wind weht dazu aus nordwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Wechselhaft geht es im Süden weiter, am Freitag auch im Osten. Am Samstag gibt es ein paar Schauer oder Gewitter auch im Norden. Aber insgesamt recht freundliches Wetter zwischendurch. Und die Temperaturen liegen meist bei 20 bis 24 Grad.
Vielen Dank dafür, Carsten Schwanke. Und hier im Ersten begrüßt sie jetzt Sandra Maischberger, die ihre Gäste heute fragt: Stürzt Trump die Welt ins Chaos?
Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich heute um Mitternacht und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin.